Ja, ich freue mich ganz besonders. Wir starten heute, Samuel hat es bereits gesagt, wir starten heute in eine neue Predigtreihe. Und zwar aus dem Buch der sieben Siegel. Das Buch der Offenbarung. Wer hat das Buch der Offenbarung bereits mal richtig gut durchgelesen? Es lohnt sich, das Buch der Offenbarung zu lesen. Es gibt so manchmal so ein bisschen ein Klischee, dieses Buch hat wirklich sieben Siegel und das verstehe ich nicht. Das stimmt nicht. Also Gott ist nicht ein Gott, der Verwirrung will, sondern er ist ein Gott, der uns Offenbarung schenken möchte über die Dinge, die ihm wichtig sind. Über die Dinge, die sind und über die Dinge, die kommen werden. Und um das geht es im Buch der Offenbarung. Und wir werden über die nächsten paar Wochen Siegel öffnen, in dem Sinne, dass wir uns wirklich auch von Jesus Offenbarungen schenken lassen wollen. Er möchte zu uns reden, er möchte in dein Leben hineinsprechen, wenn wir uns mit einem Teil, zumindest jetzt mal zu Beginn dieser Offenbarung, beschäftigen wollen, nämlich mit den Sendschreiben. Die sieben Sendschreiben, die Gott für seine Kirche, für seine Gemeinden auch bestimmt hat. Nun, diese Sendschreiben, sie wurden gesandt an sieben Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Hier siehst du mal so auch auf der Karte, wo diese Gemeinden zu Hause waren. Ist mehr oder weniger alles so schön im westlichen Teil der Türkei. Und Johannes, der die Offenbarung und auch die Sendschreiben an die Gemeinden richtet, er ist nicht in der Türkei, sondern er ist auf der Insel Patmos. Ist eine schöne Ferieninsel, aber für ihn, für den Johannes, war es keine schöne Ferieninsel. Ich war mal auf Patmos. Ist absolut ein toller Ort, um zu sein, heute, aber für ihn war es ein Straflager. Er war verbannt unter der, wahrscheinlich, das wissen wir nicht 100%, aber mit größter Wahrscheinlichkeit unter der Herrschaft des damaligen Kaisers Domitian, war er verbannt worden auf diese Insel. Das war ein Ort, wo sie Menschen verbannten, die dem Staat in den Weg, in die Quere kamen. Und viele Christen in der damaligen Zeit, so in dieser Zeit nach 50, wo die Verfolgungen stärker zunahmen, sie wurden verbannt, ja, im schlimmsten Fall eben auch, sogar dann auch hingerichtet. Der Apostel Johannes, da geht es um den Lieblingsjünger von Jesus, er ist nun in einer neuen Mission, ist noch speziell, ich möchte euch ein bisschen Kontext geben, weil das wichtig ist, dass wir auch in dieses Buch hineinkommen. Der Jünger Johannes, er war am Anfang seiner Zeit, nachdem Jesus zum Vater zurückging, er war mehrheitlich in der Region in Judäa, Jerusalem tätig. Aber nachher, nachdem Paulus die Gemeinden, nicht alle, aber ein Teil der Gemeinden hier hat Paulus gegründet, so ungefähr um das Jahr 50 nach Christus. Und wir sind nun 40 Jahre später hier. Also wir machen eine recht lange Zeit-Epoche durch. Für die damalige Zeit, also wir sind etwa im Jahre 90 bis 95. Also 40 Jahre nachdem Paulus diese Gemeinden, speziell, wir kennen die Gemeinde in Ephesus, die anderen Gemeinden wissen wir nicht 100%, ob Paulus da diese alle gegründet hat, wahrscheinlich nicht, aber ein Teil der Gemeinden wird er gegründet haben, so in den 50er Jahren. Und nun ist eben Johannes in einer neuen Mission. Er war für diese Gemeinden als Apostel zuständig. Also Paulus hat den Anfang gemacht mit seinen Gehilfen und nun ist der Apostel Johannes für Kleinasien eigentlich zugeteilt worden. Wie auch immer sie das regelten, das wissen wir nicht genau. Aber er war zuständig für diese Kirchen. Und in dieser Zeit eben war die Verfolgung sehr stark. Die Gemeinden, egal ob sie jetzt in Ephesus oder auch in anderen Gebieten waren, sie waren eigentlich alle mehr oder mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert, aber sie waren stark gefordert, ihren Glauben zu leben und nicht aufzugeben, dort wo eben Unterdrückung in die Leben auch der Kirchen kam. Das Buch der Offenbarung, und nun sind wir bei einem ganz zentralen Punkt, bevor wir auch in den Text einsteigen. Das Buch der Offenbarung ist gedacht, um die Gemeinden zuzurüsten, die Gemeinden zu stärken, zu ermutigen, aufzubauen und nicht um die Gemeinden zu verwirren. Und nun ist er, der Johannes, der Apostel Johannes, auf dieser Insel und am Sonntag, am Sabbat, ja, war er in einer wahrscheinlich Gebetszeit. Und in dieser Zeit offenbart sich Jesus dem Johannes. Und er sagt ihm, und uns schildert das Wort, ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreib das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Also Johannes hat hier den Auftrag bekommen von Jesus, das, was er gehört und auch gesehen hat, die Offenbarung ist ein Buch des Hörens und des Sehens. Auch das ist wichtig, wie Gott spricht. Er hat ihm Visionen gegeben, die in der Offenbarung vorkommen. Er hat ihm aber auch sein Hören Offenbarungen gegeben. Beides sind ja auch ganz wichtige Wege, wie der Heilige Geist zu uns spricht. Durch Sehen in Visionen, durch Hören, durch seine Stimme. Und er hat den Auftrag bekommen, das aufzuschreiben. Noch einen Zusatz, woher kommt die Offenbarung? Das steht ganz am Anfang dieses Buches. Da heißt es, dass Jesus vom Vater die Offenbarung bekommen hat. Und das ist auch ein Muster, das sich immer wieder auch wiederholt. Der Vater gibt an den Sohn die Offenbarung. Und Jesus hat vom Vater den Auftrag bekommen, das, was er von ihm anvertraut bekommen hat, nun an Johannes und schlussendlich an die Gemeinden weiterzugeben. Also es ist so ein Fluss, der vom Vater kommt und schlussendlich nicht irgendwie an die Gemeinden, schlussendlich zu dir und mir, zu uns kommen möchte. Das ist das, was so auch der Anfang ist. Und noch etwas auch so als Einleitung, da heißt es, du wirst nun vieles gezeigt bekommen, am Anfang, als er da am Sabbat diese Vision bekommt. Einiges davon betrifft die Gegenwart. Also mit anderen Worten, einiges, das Johannes nun empfangen hat, betrifft gerade jetzt die Situation, wo die Leute, wo die Gemeinden drin waren, oder? Anderes wird erst später geschehen. Schreibe alles auf. Nochmals die Betonung, kommt er mehrmals, schreibe alles auf. Ob gehört, gesehen, schreibe alles auf. Und das hast du nun in deinem Buch, wenn du das heute Morgen mit dabei hast, in deinem Buch der Bibel, ist nun alles, was der Johannes gehört, gesehen hat, aufgeschrieben. Das ist das, was er an diesem Sabbat von Gott bekommen hat. Manchmal durch einen Engel, manchmal durch Jesus selbst. Auch das ist spannend. Manchmal erscheint ihm der Engel, der geschickt worden ist, um die Offenbarung weiterzugeben. Manchmal ist es Jesus selbst, der verherrlichte Jesus. 40 Jahre später, nachdem Johannes am Kreuz von Jesus war, oder 50 Jahre später, steht nun der verherrlichte Jesus auf Patmos vor ihm und gibt ihm die Offenbarung für sein Leben. Und wir beginnen nun, wir wollen in diesen nächsten Wochen uns mit diesen sieben Schreiben beschäftigen. Nun, wir können jetzt an diese Sache drangehen. Es ist spannend, was vor 2000 Jahren damals der Johannes da empfangen hat. Oder wir können sagen, hey, ich will das, was Gott dem Johannes für die Kirchen, für die sieben Sendgemeinden offenbart. Ich will das für mein Leben auch in Anspruch nehmen. Ich will die Botschaft, das, was Jesus uns der Kirche hier zeigt, ich will das auch in meinem Leben nicht nur annehmen, sondern ich will den Heiligen Geist in diesen Bereichen auch an meinem Leben wirken lassen. Was spannend ist bei den Sendschreiben, es geht um eine Zwischenbilanz. Hast du in deinem Leben auch schon mal Zwischenbilanz gemacht? Ich finde das etwas sehr Wichtiges für uns als Christen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sehr viele, wenn ich jetzt in den Raum hineinschaue, einige von euch sind am Anfang des Glaubenslebens, aber es hat hier in unserem Raum einige, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Wer ist schon länger als 20 Jahre mit Jesus unterwegs? Das sind einige Hände. Wer ist schon länger als 30 Jahre mit ihm unterwegs? Wow, Halleluja! Wer ist schon mehr als 40 Jahre? Okay, well, da kann ich nicht mitheben. Ne? Bin ich noch zu jung? Was für ein Segen. Und ich lade dich ein, dass du in deinem Leben Zwischenbilanz machst. Im positiven Sinn. Weil die Sendschreiben, da geht es nicht um ein endgültiges Urteil, sondern Jesus spricht hier in die Gegenwart der Gemeinden der Christen und sagt, hey Leute, ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch zurüsten, ich möchte euch für die nächste Wegstrecke noch Dynamit geben, Power, dass ihr die gute Mission, die ihr angefangen habt, erfolgreich zu Ende bringt. Um das geht es Jesus. Wenn in den Sendschreiben Ermutigung kommt, aber auch Korrektur, geht es um die Zurüstung. Nämlich um den Weg erfolgreich, siegreich zu beenden. Das ist ein Thema, das in der Bibel immer wieder so zentral ist. Schauen wir uns mal die erste Kirche an. Wahrscheinlich auch die erste Gemeinde, die in Kleinasien gegründet worden ist. Schauen wir uns an, was Jesus, der übrigens, also diese Offenbarung, dem Johannes weitergibt, er steht im Bild, wie Offenbarung ist ja ein Buch mit vielen Visionen, wo du ja auch Teil wirst von dieser Vision. In dieser Vision, wo Johannes nun empfängt, steht Jesus mitten unter der Gemeinde. Stell dir jetzt nun vor, dass Jesus mitten unter uns ist. Weil die sieben, das ist ja die göttliche Zahl, die steht nicht nur für diese sieben Gemeinden, sondern sie steht für die Vollkommenheit. Sie steht für das, was der Leib Christi ist, von Anfang bis zum Ende, bis Jesus wiederkommt. Und Jesus steht unter diesen Leuchtern. Wenn du diese Kapitel liest, lesen wir von den Leuchtern. Oder? Und Jesus steht unter diesen sieben Gemeinden, er ist mitten unter ihnen und da spricht er zur Gemeinde. Wir lesen zu Ephesus. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchten umhergeht. Da haben wir es. Lass die Gemeinden sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten, genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Achte, sagt Jesus, auf das, was er den Gemeinden sagt. Es ist spannend, wenn wir mal in unserem Leben ein bisschen auch unsere Herzen öffnen und auch Jesus fragen, Jesus, Was denkst du über mich? Wo stehe ich mit dir? Was findest du toll? Was begeistert dich an meinem Lebensstil? Und wo möchtest du in der Zeit, wo ich jetzt drin bin und auch in der kommenden Zeit, wo möchtest du in meinem Leben auch noch Veränderungen bringen? Das sind die Fragen, die uns, wenn wir uns mit den Sendschreiben befassen, auch konfrontieren. Und Jesus beginnt mit dieser Bestärkung. Weißt du, das Herz von Jesus ist immer zu auferbauen. Es möchte uns auferbauen, möchte uns stärken. Er möchte die Gemeinden, wo er ja das Oberhaupt ist, die er über alles liebt, er möchte, dass diese Gemeinden florieren, dass es ihnen gut geht, dass sie gesund sind. Gesunde Gemeinden ist das A und O für auch im Willen Gottes unterwegs zu sein. Und er bestärkt die Gemeinde in Ephesus. Nun nochmals ein bisschen zurück. Diese Gemeinde war in einem wirklich harten Kampf. Und das seit vielen Jahrzehnten. Ich weiß nicht, in deinem Leben. Vielleicht ist jemand hier und denkst, hey, schon Jahre, schon Jahrzehnte bin ich dort und dort am Kämpfen. finde es hart, es ist schwierig. Nun, diese Gemeinde, die jetzt so um das Jahr 90, 95 diese Message bekommt, die ist seit Jahren umkämpft. Gehen wir zurück in die Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Paulus ja in der zweiten und dann speziell in der dritten Missionsreise diese Gemeinde nicht nur gestärkt hat, sondern auch stark in diese Gemeinde hineinwirkte, dass sie aus dieser Gründungsphase hinauskommt und zu einer starken Gemeinde wird. Das war um das Jahr 50. Und wir wissen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, Ephesus war ein taffes Pflaster, so ein richtiger okkulter Laden, kann man sagen. Überall, das können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, aber überall, wo du um die Stadt herumgehst, da waren diese heidnischen Tempel. Und da war die Kirche von Jesus. Und umgeben von okkulten Praktiken, auch, das ist, können wir uns auch fast nicht vorstellen in unserer Gesellschaft, wo der Kaiser, der Domitian und auch die Kaiser vor ihm, sie verlangten von den Leuten nicht nur Würde und Ehre, sondern Anbetung, die Kaiserverherrlichung. Stell dir mal vor, du bist jetzt als Christ in der Situation, wo du gefordert bist, einen Menschen anzubeten. Und du musst dich entscheiden, machst du es oder machst du es nicht? Und wenn du es nicht tust, dann wirst du Konsequenzen bekommen. Das war die Situation, wo die Epheser drin waren. Eben Menschen, einen Menschen anzubeten, ihm Ehre zu geben, die nur Gott gehört. Und gleichzeitig waren all die okkulten Praktiken, die waren völlig legal. Es war okay, nebst dem Kaiser auch noch x welche Götter anzubeten, speziell. Und das war die Situation. Und die Gemeinde war in dieser Situation eben nicht einfach, oh, das war jetzt einfach eine schwierige Zeit über ein paar Jahre, sondern über Jahrzehnte. Da hat sich auch seit Paulus dort war und auch in diesem Kampf, wenn du die Apostelgeschichte liest, da hat sich nichts dran geändert. Es war noch dieselbe Situation. Und Jesus bestärkt die Gemeinde. Hey Leute, ich sehe eure Ausdauer. Es ist etwas Gutes, Ausdauer zu haben. Es ist etwas Zentrales in unserem Leben. Ohne Ausdauer werden wir irgendwann sagen, okay, ihr könnt mir mal. Und an diesem Punkt waren sie bestimmt immer wieder auch mal. Ach, es lohnt sich nicht. Zu viel Opposition oder zu viel Kampf, zu viel irgendwo auch Frust, immer wieder deinen Glauben zu verteidigen, nicht einfach mal angenommen zu sein. Können wir uns das vorstellen? Jeder wünscht sich doch auch, seinen Glauben friedlich zu leben und nicht immer müssen zu kämpfen. Und ja, aber die Situation der Epheser war genau das. Sie mussten ihren Glauben über Jahre und Jahrzehnte verteidigen. Sie waren immer ungewollt, ungeliebt im Weg. Tough. Ich bin dankbar, dass wir in unserem Land in Freiheit heute Morgen sein können. Das stört uns niemand. Und in dieser Situation waren sie und Jesus betont, hey, eben die Ausdauer, das Dranbleiben, die Treue. Er betont die Treue dieser Menschen. Und das ist eine Stärke dieser Gemeinde. Diese Gemeinde war treu, auch durch Anfechtung, auch durch Verfolgung. Und du und ich, wenn wir uns ja mit der Offenbarung beschäftigen, wir wissen nicht, wir können jetzt sagen, Halleluja, danke vielmals Jesus für das wunderbare Geschenk, aber du und ich wissen nicht, wie es in 20 Jahren aussehen wird. Deshalb ist diese Message hier genauso relevant für uns, meine lieben Freunde. Es ist genauso relevant, treu zu sein, jetzt, wo alles, ist nicht alles schön, aber wo wir in Bezug auf die Verfolgung in Frieden leben. Aber wir wissen nicht, was kommt. Weil die Offenbarung spricht von dem, was kommt. Und sie haben sich ausgezeichnet, die Epheser. Sie haben sich bewährt. Sie haben auch das Böse, das ist so wichtig, sie haben das Böse nicht geduldet. Johannes sagt hier nicht genau, was das Böse ist. Das Böse kann vieles sein, oder? Es kann der Feind selbst sein, es können böse Machenschaften sein, es können irgendwelche Dinge sein, wo einfach nicht Zuvor haben wir gesungen, Gott ist gut, dem guten Gottes entsprechen das Gegenteil, das Böse, das Schlechte. Aha. Nur Gutes kommt von Gott, vom Feind, von dieser gefallenen Welt kommt das Böse. Und sie haben, die Gemeinde in Ephesus, sie haben es nicht geduldet, sie haben nicht gesagt, oh, ja, weißt du, es macht jetzt nichts. Ist schon gut, kein Problem. Etwas Böses, so in unserer Mitte, oder vor allem auch Praktiken, das wird schon nicht allzu schlimm sein. Nein, sagen nein, wir dulden es nicht. Fertig, basta. Keinen Platz. Jesus zeichnet sie aus für das, dass sie das nicht dulden. Sie dulden auch nicht irgendwie so, das war ja ein Thema speziell in der Gemeinde in Korinth, diese, wo Paulus schreibt, diese Superapostel, das waren diejenigen, die sich, wo er hier Bezug nimmt, die waren nicht nur in Korinth, die waren auch in Ephesus. Die haben sich selbst einen schönen Titel aufgetan, aber agierten nicht im Auftrag Gottes, sondern aus ihrem eigenen fleischlichen Leben heraus. Und sie duldeten das nicht. Sagen, ja, nein, wir anerkennen das nicht, weil die Apostel eben nicht Gutes, sondern Schlechtes, auch Zerstreuung und Uneinheit in die Gemeinde hineinbrachten. Sie duldeten es nicht. Die Nikolaiten lesen wir. Hast du schon mal von den Nikolaiten gehört? Ist auch ein Thema, das hier in der Offenbarung vorkommt. Nun, in der Bibel wirst du nicht viel über die Nikolaiten lesen. Aber sie waren ein Problem. Und sie waren nicht nur für die Gemeinde ein Problem, sondern auch für Jesus. Das lesen wir ja hier. Jesus sagt, hey, ihr duldet diese Leute nicht. Genauso wie ich das verabscheue, was sie tun, verabscheut ihr dasselbe. Die Nikolaiten, wir lesen das eben wie gesagt nicht in der Bibel, aber wir wissen von der Kirchengeschichte. Zum Beispiel der Irenäus, der Tertullian, das waren Kirchenlehrer in der Frühzeit. Und sie schrieben über diese Nikolaiten. Also wir wissen in dem Sinn von auch den Schriften, um was es hier ging. Das war eine gnostische Gruppe, die so einen christlichen Glauben mit heidnischen Praktiken vereinten. Ist übrigens auch heute noch ein Thema. Die Nikolaiten gibt es nicht mehr, aber was dort geschehen ist, ist heute noch genauso da. Was taten sie? Das kommt natürlich je nach Situation in anderen Formen dar, aber in der damaligen Zeit zum Beispiel lehrten sie die Nikolaiten, hey, wenn du immoralisch lebst, dann kannst du nach 8 Tagen wieder hergestellt werden. Dann komm einfach zurück und dann ist alles gut. Und dann machst du wieder dasselbe, nach 8 Tagen bist du wieder zurück. Interessant. Die Bibel lehrt nichts von dem. Dass es einfach okay ist, du musst einfach 8 Tage verstreichen lassen und dann ist es gut. Aber das lehrten sie. Und sie lehrten zum Beispiel auch, es ist okay für Christen an heidnischen Feiern, wo Götzenfleisch dargebracht wird, teilzunehmen. Du musst einfach, wir können jetzt fast lachen, du musst einfach dieses Götzenfleisch von den dämonischen Geistern befreien. Und dann ist es okay. Das lehrten sie. Wir sehen in der Bibel nichts von solch einer Lehre. Sondern im Gegenteil, mit solchen auch okkulten Praktiken habe nichts zu tun. Und sie brachten das in die Gemeinde und sie standen auf gegen auch solche Lehren. Und Jesus, er bestätigt diese Gemeinde. Und man merkt schlussendlich, hey, das Wohlwollen auch von Jesus für diese Kirche, die ein Stück weit auch abgekämpft ist. Kannst du das nachvollziehen? Dass nach Jahren Kampf, dass du abgekämpft bist? Kennst du das in deinem Leben? Wo du einfach immer wieder leben musst, den Kampf, deinen Mann, deine Frau zu stehen, nicht Raum zu geben für Dinge, wo du eigentlich weißt, hey, das ist nicht richtig, aber es kostet dich alles. Wir kennen es vielleicht in Bereichen unseres Lebens. Und das war die Situation für diese Gemeinde. Und dementsprechend kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt, was Jesus der Gemeinde eben auch offenbart über ihr geistliches Leben. Nebst all dem Guten sagt er auch, hey, aber da ist etwas so an Sand in die Mühle gekommen in eurem Leben. die Liebe, die du mal hattest, die ihr mal hattet, die ist nicht mehr da. Diese erste Liebe, ja, wunderbar, es passt so wunderbar. Hast du den verliebten Alex gesehen? Hat jemand Zweifel, dass Alex verliebt ist? So, diese erste Liebe. Niemand wahrscheinlich, der das gesehen hat. Das Strahlen. Wow, so diese wunderschöne Braut. Und Jesus bringt hier dieses Bild hinein, dieser wunderschönen Braut. Wahrscheinlich jeder, der mal vor dem Traualtar stand, du hast genau das erlebt. Wow, hey, so wunderbar, meine Allerliebste, hey, wow. Nie mehr zurück, oder? Es war eine wunderbare Zeit. Und Jesus sagt, hey, erinnerst du dich, wie es mal war? Erinnert ihr euch? So diese frische, irgendwie auch reine Liebe. Magst du dich erinnern, wo du Jesus begegnet bist? Der Tag, vielleicht die Zeit, vielleicht so eine Phase in deinem Leben, wo Jesus in dein Leben kam. Ich mag mich noch sehr gut erinnern. Es war die wunderschönste Zeit in meinem damaligen Leben. Und dann geschehen Dinge in Ephesus. Wir lesen ja, hey, Paulus gründet die Gemeinde. Sie standen ja auf, auch trotz Verfolgung und waren begeistert. Ja, dieser wunderbare Gemeindebrief des Ephesers, der uns so viel Einblick gibt, wie eine kraftvolle und von der Liebe Gottes geprägte Gemeinde auch funktioniert, oder? Und gedacht ist. Und nun, 40, 45 Jahre später, ist einfach so, abgekämpft. Johannes sagt nicht, dass sie Jesus nicht mehr lieben. Das ist noch wichtig. Aber ihr liebt mich nicht mehr so wie damals. Und das ist der springende Punkt, den Jesus hier anfügt. Weil Jesus möchte diese Erstlingsfrucht der Liebe von unserem Leben, dass diese eben nicht irgendwie durch was auch immer für Situationen uns gestohlen wird. Und da fand ein Raub statt. Und Freunde, wir wissen nicht genau, was der Grund war, dass diese erste Liebe verloren ging für die Epheser. Aber wenn ich so zwischen den Zeilen lese, kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil wenn du ständig im Kampf bist, dich bewähren musst gegen Eindringlinge von außen, von innen, staatliche Verfolgung, du weißt nicht, ob du in ein paar Monaten überhaupt noch am Leben bist. Und du bist ständig irgendwie auf der Hut, oder? Im Kampf. Und ich glaube, dass schlussendlich diese Situation, wo sie drin standen, dass sie auch dazu geführt hat, dass eben das Wichtigste im Leben, was der Feind immer zu rauben versucht, ist die Liebe zu Jesus. Weil wenn er dir die Liebe zu Jesus nicht nur stehlen, aber minimieren kann, dann wird er dir wie das Blut aussaugen. Vielleicht hast du in den Ferien diese blöden Mücken erlebt, die dir einfach all das Blut raussaugen und du nervst dich, oder? Oder denkst, schon wieder, ist mein Blut? Das teile ich nicht, oder? Und so im bildlichen Sinne fand genau das statt, so das Lebensblut, das Herz, am Leben erhält, das wurde immer mehr ausgesaugt. Am Schluss, das Herz, das pumpte noch, aber so ganz schwach. Und Jesus sagt, hey Leute, kommt zurück. Ich sage euch das, weil ich euch liebe. Ich sage es, weil ihr mir so wichtig seid, dass ihr wieder zurückkommt zu dieser Erstlingsliebe. In eurem Leben. Und ich finde diesen Punkt, ja, wir wissen, es ist wichtig als Christ, unseren Kampf zu kämpfen. Es ist wichtig, als Christ standhaft zu sein, gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind. Aber es ist gerade so wichtig, dass wir unser Herz bewahren, dass die Liebe für Jesus das wichtigste Gebot. Deshalb betont es Jesus, dass wir diese Liebe, diese Leidenschaft, da geht es um eine leidenschaftliche Liebe, dass wir diese Liebe aufrechterhalten. Dass es das ist, was unser Leben prägt. Wenn der Kampf dein Leben prägt, dann sieht dein Leben anders aus, als wenn du in deinem Leben geprägt bist von dieser einfach wunderbaren Liebe, die dein Leben schlussendlich zu dem macht, wozu Gott es bestimmt hat. Und weißt du, wir können jetzt sagen, ja, das war halt der Kampf dieser Gemeinde. Aber wo stehen wir, wo stehst du persönlich, wenn es um die Liebe geht? Weißt du, Gott ist nicht einfach eine intellektuelle Sache. Ich glaube an Gott, ich weiß, dass er mich liebt, aber es hat mit meinem und deinem Herz zu tun, diese Passion, diese Leidenschaft für Jesus. Weil es ist auch das, was dich in den Kämpfen des Lebens, egal was ist und noch kommen wird, es ist das, was dich eben am Puls, wie Johannes, der Lieblingsapostel, der an der Brust Jesu war, der dich an der Brust von Jesus behält. Und nicht sagt, oh, komm, ist einfach zu hart. Tough. Und was bei den Ephesern der Grund war, dass diese erste Liebe nicht mehr so da war, dass, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es mit den Umständen zu tun hat, die Johannes hier beschreibt. Aber wo stehst du? Ich habe vorher gefragt, es sind Leute hier, die 20, 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs sind, vielleicht sogar 50, vielleicht sogar 60, ich weiß es nicht. Wo stehst du in deinem persönlichen Leben, wenn es um diese Frage geht, wo Jesus nicht nur die Epheser fragt, sondern liebst du mich noch so wie am Anfang? Liebst du mich noch so mit dieser innigen Leidenschaft? Oder sind es auch die Umstände in deinem Leben, in deinen vielleicht auch Kämpfen, Enttäuschungen, die schlussendlich auch wie so ein Blutsauger dir geraubt haben? Das ist eine Frage, die kann ich nur für mich selbst beantworten. Aber ich möchte dir, ich möchte uns als Gemeinde und dir persönlich diese Frage weitergeben, wo Jesus, glaube ich, uns heute Morgen stellt. Liebst du, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, liebst du mich noch so wie am Anfang? Und wenn du ehrlich bist und sagst, hey, irgendwo ist auch so ein bisschen Sand in mein Leben gekommen und vielleicht ist in dieser Corona-Zeit, wo doch einiges auch geistlich abgelaufen ist, vielleicht sind es Umstände, die schon viel weiter auch zurückgehen, wo du merkst, hey, da sind einfach Dinge auch in meinem Herzen passiert und Jesus möchte heute Morgen uns nicht einfach Informationen weitergeben, sondern er möchte dich persönlich zurückführen an den Altar. An den Traualtar. An deinen Traualtar. Dort, wo du mal warst. Dort, wo du mal gestanden bist und gesagt hast, ja, ich will. Willst du auf Lebzeit meine Braut sein. Und du hast gesagt, ja, ich will. Und Jesus lädt dich heute Morgen ein, dass du ihm ganz neu, es ist so ein guter Moment, zu Beginn einer neuen Zeit, ja, nach diesen Ferien, aber nicht nur nach den Ferien, sondern in unserem Leben zu sagen, ja, ich will wieder zurück zu dieser innigen, hingebungsvollen, leidenschaftlichen Liebe für Jesus. Ich möchte, dass die Liebe von Jesus mein Ein und Alles ist. Weil nur so werden wir auch in der Bestimmung, die Gott für unser Leben hat, auch auf Wachsen weiterkommen, wenn das unser Lebenselixier ist. Vielleicht werden wir einfach einen Moment still, während Veronique spielt, dass wir einfach dem Heiligen Geist Raum geben, dass er unsere Herzen neu erfassen kann, aber uns auch Erkenntnis schenkt. Hey, was möchte Jesus tun, dass mein Herz wieder ganz neu empfacht wird mit dieser Liebe? Für ihn, für sein Königreich. Es ist nicht zu spät, es ist Zwischenbilanz, Freunde. Es ist nicht endgültig, es ist Zwischenbilanz. Es ist jetzt die Zeit, dem Geist Gottes auch Raum zu geben. Zu sagen, ja, ich will wieder neu, Jesus, ich will wieder neu, dass mein Herz für dich schlägt, wie es mal war. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst diese Liebe nicht, weil Jesus sagt, ich habe dich zuerst geliebt, bevor du mich lieben konntest, habe ich dich schon geliebt. Vielleicht hast du diese Liebe noch nicht erfahren. Dann lade ich dich heute Morgen ein, dass du in deinem Leben einen Neustart machst, nicht nur mit der Liebe Gottes, sondern dass du Jesus als deinen König heute Morgen in dein Leben hineinlässt. Jesus möchte der König deines Lebens sein. Er möchte in deinem Herzen regieren. Und ich möchte beten. Ich möchte beten für dich, wenn dich das betrifft, dass du diese Liebe von Jesus noch nicht erfahren hast. Du kannst ihn ja auch nicht lieben, wenn du nicht von ihm zuerst geliebt bist. Dass du diese Liebe empfängst, dass du dein Herz öffnest für ihn. Jesus, wir danken dir, dass du uns von Anfang an geliebt hast und dass du uns bestimmt hast, in einer Liebesbeziehung mit dir zu stehen. Nicht mehr, nicht weniger. Und wir möchten dich einladen, ich möchte dich einladen, dass du in meinem Leben deine Liebe ganz neu erfasst. Und Jesus, dass du uns zeigst, wo eben vielleicht auch wirklich Sand in mein Herz gekommen ist. Dass du uns zeigst, wo auch was für Gründe da in unserem Leben da sind. Die Liebe abgenommen hat, diese Leidenschaft, dass du uns neu ausrichten kannst, heilen kannst, frei machst von dem, was uns anhängt. Vielleicht auch das Taffe, das Harte, das Abgekämpfte. Jesus, wir laden dich ein. Komm du. Lass deinen Geist wirken an unserem Herzen. Empfache neu die Leidenschaft in unserem Herz für dich. Du kannst jetzt in dieser kurzen Worship-Zeit einfach Raum geben, Jesus. Ihm auch sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Werde du der König in meinem Leben. Fülle du mich mit deiner Liebe. Das kannst du ihm ganz persönlich sagen. Und er wird es dir antworten. Danke, Jesus. Du bist wunderbar.